Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Italiens Regierungschef Monti hat am Abend offiziell seinen Rücktritt eingereicht und Staatspräsident Napolitano um seine Entlassung gebeten. Zuvor hatte der parteilose Premier den Haushalt 2013 im Parlament durchgebracht. Monti hatte seinen Schritt bereits angekündigt und damit begründet, dass er für seine Politik keine ausreichende Unterstützung mehr habe. Jetzt ist der Weg frei für Neuwahlen, die voraussichtlich am 24. Februar stattfinden.
So funktioniert Politik in Italien. Mit großer Mehrheit spricht das Parlament der Regierung Monti das Vertrauen aus, um sie nach Hause zu schicken. Nach der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes werde er seinen Rücktritt einreichen, hatte Regierungschef Mario Monti angekündigt. Das tat er auch, und zwar vor einer Stunde bei Staatspräsident Napolitano. Die heutige Debatte im Zeichen des bevorstehenden Wahlkampfes. Die populistische Liga Nord lehnt den Haushalt ab, weil der Norden zu kurz komme. Die sozialdemokratische PD stimmt zu, Walter Veltroni weist aber auf die zunehmende Armut im Lande hin und die dramatische Steuerhinterziehung, um zu zeigen, welche Politik seine Partei ansteuert, sollte sie die Wahlen gewinnen, was derzeit die Meinungsforscher vorhersagen. Unterdessen zieht Mario Monti im Außenministerium schon eine Bilanz seiner Arbeit und betont, die Absicht Italiens, den Euro zu behalten, sei unwiderruflich. Eine deutliche Replik auf seinen derzeitigen Hauptkritiker Silvio Berlusconi, der Monti als eine von Deutschland gesteuerte Marionette darstellt und sagt, notfalls werde er, sollte er noch einmal gewählt werden, Italien aus dem Euro herausführen. Chaostage in Rom, die Regierung tritt ab, Neuwahlen wohl im Februar und keiner weiß, wer alles kandidiert. Silvio Berlusconi ändert fast stündlich seine Meinung, Mario Monti will sich am Sonntag erklären. Aber sollte er wollen, könnte er nur durch einen Trick das Amt noch einmal übernehmen. Denn laut Verfassung kann er als Senator auf Lebenszeit nicht kandidieren, wohl aber nach der Wahl gerufen werden.
Die Rettung des hochverschuldeten Eurolandes Zypern gestaltet sich schwierig. Zypern hatte bereits im Sommer einen Antrag auf Finanzhilfen gestellt. Umstritten ist jetzt unter anderem, ob es einen Schuldenschnitt geben soll. Die Bundesregierung hält sich bedeckt. Regierungssprecher Seibert erklärte, Entscheidungen seien frühestens beim nächsten EU-Finanzministerrat zu erwarten, der am 21. Januar tagt. Zuvor hatte die US-Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit Zyperns erneut herabgesetzt.
Die griechische Schuldenkrise hat auch Zypern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Zyprische Banken, die verlustreich in griechische Staatsanleihen investiert haben, brauchen dringend Geld. Der Internationale Währungsfonds glaubt, ein Schuldenschnitt könnte helfen. Jörg Asmussen, einer der Direktoren der Europäischen Zentralbank, lehnt dies jedoch ab.
Die Frage nach einem Schuldenschnitt stellt sich jetzt nicht. Wir haben bisher nur vorläufige Zahlen über den Kapitalbedarf der Banken. Wir werden endgültige Zahlen erst Mitte Januar haben. Dann wissen wir, wie hoch der Finanzbedarf ist und wie die Schuldentragfähigkeit des Landes ist.
Hilfen für Zypern in Milliardenhöhe müssten vom Deutschen Bundestag genehmigt werden. Der Bundesaußenminister nennt Bedingungen.
Wichtig ist aber, dass Zypern dann auch die eigenen Hausaufgaben erledigt. Das heißt, dass ein wirklicher Sparhaushalt beschlossen wird, dass wirklich Strukturreformen auch umgesetzt werden. Dazu sind noch erhebliche weitere Anstrengungen und Schritte erforderlich.
Weil russische Oligarchen Schwarzgelder in Zypern angelegt haben sollen, gibt es in Berlin Vorbehalte, Hilfskredite bereitzustellen. Doch aufgrund der engen Verflechtungen zwischen Moskau und Nikosia hat Russlands Präsident Putin am Nachmittag auf einem EU-Russland-Gipfel in Brüssel Unterstützung signalisiert. Es könnte eine Lage geben, bei der wir zu einer Stabilisierung Zyperns beitragen. Putins Signal, unter Umständen finanziell zu helfen, dürfte in Berlin nicht ungehört bleiben.
Geld aus Moskau könnte auch Parlamentarier im Bundestag überzeugen, EU-Hilfen für Zypern bereitzustellen. Doch einfach dürften die Verhandlungen nicht werden. Jede Seite wird versuchen, den eigenen Anteil möglichst gering zu halten.
Der Bund kommt in diesem Jahr mit weniger neuen Schulden aus als bisher erwartet. Wie aus dem Monatsbericht des Finanzministeriums hervorgeht, wird die Nettokreditaufnahme unterhalb von 25 Milliarden Euro liegen. Das sind 3 Milliarden Euro weniger als geplant. Grund dafür sind die gestiegenen Steuereinnahmen. Im Ringen um den US-Haushalt sind jetzt die Republikaner untereinander zerstritten. Ihr Führer Boehner musste im letzten Moment eine Abstimmung im eigenen Abgeordnetenlager absagen. Es hatte massiven Widerstand gegen einen Kompromiss mit den Demokraten gegeben, der Steuererhöhungen für besonders Reiche beinhaltet. Wenn bis zum 31. Dezember keine Einigung erzielt wird, droht die sogenannte Fiskalklippe, nämlich automatische Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen.
Eine echte Blamage für John Boehner und seinen Plan B. Der Vorsitzende der Republikaner wollte die Steuern für Menschen mit einem Einkommen ab $1 Million erhöhen und damit den Druck auf Präsident Obama verstärken. Der hatte sich darauf festgelegt, Steuern ab einem $400.000 Jahreseinkommen heraufzusetzen. Aber die Erzkonservativen in den Reihen von Boehners Republikanern lehnen strikt jede denkbare Steuererhöhung ab. Sie haben das nicht gemacht, um mir eins auszuwischen. Sie haben Angst, dass jemand Sie beschuldigt, Steuern zu erhöhen.
Merry Christmas, everyone. Thank you.
Durch das Chaos um die Steuerfrage gerät die Regierung immer näher an die Fiskalklippe. Gibt es bis Jahresende keine Einigung, treten ab 2013 automatisch Steuererhöhungen für alle Amerikaner in Kraft. Und gleichzeitig würde der Staat seine Ausgaben massiv kürzen. Boehners demokratische Gegenspielerin Nancy Pelosi macht klar, ihre Geduld ist am Ende.
Enough is enough.
Genug ist genug. Es ist Zeit, dass die Republikaner ihre Gesetzesentwürfe stoppen, die ins Nichts führen. Denn genau dahin führt dieser Plan und dass sie etwas Realistisches tun. Am kommenden Donnerstag wird der Kongress seine Weihnachtspause unterbrechen, um weiter zu verhandeln. Der Sturz über die Fiskalklippe würde die US-Konjunktur deutlich lähmen. Und das hätte Folgen für Deutschland, denn Amerika ist der zweitwichtigste Markt für deutsche Exporteure.
Als Konsequenz aus dem Amoklauf an einer Grundschule im US-Bundesstaat Connecticut hat sich die Waffenlobby für den Einsatz bewaffneter Polizisten an allen Schulen ausgesprochen. Eine Woche nach der Tat meldete sich der Verband in Washington zu Wort. Landesweit gedachten die Menschen heute noch einmal der Schüler und Lehrer, die ein 20-Jähriger in Newtown erschossen hatte.
Sie schweigen und gedenken der Toten von Newtown. Um 9.30 Uhr hält Amerika inne. Zu dieser Zeit begann vor einer Woche der Amoklauf an der Grundschule. Mit 26 Glockenschlägen erinnert die Nation an die 26 Opfer. In Washington kommt heute die US-Waffenlobby aus der Deckung. Die einflussreiche National Rifle Association, NRA, gibt erstmals nach einem Amoklauf eine Pressekonferenz, begleitet von Protesten radikaler Waffengegner. Doch statt Zugeständnisse zu machen, fordern die Lobbyisten mehr Waffen. Das Einzige, was einen bösen, bewaffneten Menschen stoppen kann, ist ein guter Mensch mit Waffe. Ich fordere den Kongress auf, alles Erdenkliche zu tun, um bewaffnete Polizisten für jede Schule dieses Landes abzustellen. Die Waffenlobby feuert eine Breitseite auf die Hersteller gewaltverherrlichender Videospiele und geißelt die Medien für sensationsheischende Berichterstattung über den Amoklauf. Unterdessen gehen im Weißen Haus massenweise Bürgerbegehren ein. 400.000 Amerikaner fordern Barack Obama auf, etwas gegen die Waffengewalt zu tun. Eine Woche nach der Bluttat in Newtown ist das Land immer noch aufgewühlt. Eine knappe Mehrheit der Amerikaner unterstützt die Pläne des Präsidenten, die Waffengesetze zu verschärfen. Doch die mächtige und milliardenschwere Waffenlobby hat heute knallhart klargestellt, dass sie dies ablehnt. Die USA stehen auch beim Thema Waffen vor einer Zerreißprobe.
Die ganze Bandbreite der Diskussion über das amerikanische Waffenrecht haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengefasst. US-Bürger sollen keine russischen Kinder mehr adoptieren dürfen. Das hat heute das Unterhaus des Parlaments in Moskau, die Duma, beschlossen. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, müssen der Föderationsrat und Präsident Putin noch zustimmen. Das Gesetz ist eine Reaktion auf Strafmaßnahmen der USA gegen russische Beamte, denen Menschenrechtsverstöße vorgeworfen werden. Bürgerrechtler in Russland kritisieren das Adoptionsverbot.
Nur Terroristen und Duma-Abgeordnete nehmen Kinder als Geiseln, steht da. Erlaubt sind nur Einzelproteste, also stehen sie einzeln vor dem Parlament. Denn das hat heute ein Gesetz verabschiedet, das Amerikanern die Adoption russischer Kinder verbietet. Dabei ist Amerika für viele, vor allem für kranke Kinder, der einzige Ausweg. Amerikaner adoptieren auch Kinder mit Down-Syndrom, die bei uns niemand will. Hier werden sie weggesperrt, dort haben sie eine Chance. Keine Kinder für Amerikaner. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten für das Gesetz. Es ist die Antwort auf das sogenannte Magnitsky-Gesetz der USA. Das verbietet russischen Staatsbeamten, denen man Menschenrechtsverletzungen vorwirft, die Einreise in die USA. Ein Affront für Russland. Wenn die ihre subjektiven Gesetze annehmen, dann müssen wir darauf antworten. Die bespucken uns und wir sollen uns nur die Spucke abwischen? Diese Zeiten sind lange vorbei. Unser Genpool, unsere Zukunft darf nicht ins Ausland abwandern. Außerdem ist das Gesetz die angemessene Reaktion. In Kraft tritt es erst, wenn auch Präsident Putin unterschreibt.
Hier geht es nicht um Kinder. Das Gesetz ist eine politische Entscheidung. Wenn Putin unterschreibt, riskiert er eine weitere Zuspitzung im ohnehin angespannten Verhältnis zu den USA. Und er riskiert neuen Unmut im eigenen Land. Denn in der russischen Gesellschaft ist das Adoptionsverbot höchst umstritten.
Hamburg erinnert an Opfer von rechtsextremer Gewalt. Fast 3 Jahrzehnte ist es her, dass der 26-jährige Türke Ramazan Avcı in der Hansestadt von Skinheads getötet wurde. Er war eines der ersten Todesopfer fremdenfeindlicher Übergriffe in Deutschland. Hamburg hat jetzt den Platz nach ihm benannt, auf dem er am 21. Dezember 1985 brutal überfallen wurde.
An dieser Bushaltestelle ging sie los, die Hetzjagd auf Ramazan Avcı. Gülistan'a Yas war damals mit ihm verlobt und sie war schwanger von ihm. Er ist nicht einfach nur gestorben. Sie haben ihm den Schädel zertrümmert und ihm so das Leben genommen. Die Täter kommen aus der rechten Skinhead-Szene. Vor ihrer Stammkneipe nehmen die Skinheads Avcı ins Visier, schlagen mit Axtstielen auf ihn ein. 3 Tage später stirbt er an den Verletzungen. Vor Gericht werden 5 Skinheads verurteilt, der Haupttäter zu 10 Jahren wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Gülistan'a Yas bringt den gemeinsamen Sohn allein zur Welt, für die anderen beginnt das Vergessen. Er aber, der CDU-Politiker Wolfgang Kramer, will nicht vergessen. Er kennt die Familie zwar nicht, will trotzdem helfen. Als Privatmann überweist er jeden Monat 200 Mark für den Jungen bis zum 18. Geburtstag. Kramer empfand
zunächst einmal Entsetzen, dass so etwas in Deutschland wieder möglich war. Denn ich hatte geglaubt, dass wir so weit seien, dass jedenfalls Rassismus, der da ist, nicht mehr in Gewalt umschlägt.
Ramazan Avcı, eines der ersten Opfer rechter Gewalt in der Bundesrepublik. Seit dieser Woche trägt der Platz an der Bushaltestelle seinen Namen.
In der Europäischen Union müssen Versicherungen Frauen und Männern von heute an einheitliche Tarife anbieten. Grund für die Einführung sogenannter Unisex-Tarife ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom März vergangenen Jahres. Darin hatten die Luxemburger Richter moniert, das Geschlecht als Risikofaktor zu werten sei diskriminierend.
Das Geschäft lief gut für den Versicherungs- und Finanzmakler John Patrick Moore. 50% mehr Anfragen als im Vorjahr hatte er in den vergangenen Wochen zu bearbeiten. Die Beratung war allerdings für ihn oft schwierig, da viele Versicherer vorab keine neuen Unisex-Preise bekannt geben wollten.
Ich kannte dem Kunden nicht sagen, dieses Jahr wird's oder nächstes Jahr wird es 5 Euro teurer. Das bedeutet für dich 15%, 20% oder 30% mehr Beitrag. Wenn diese 5% nur 2 Euro ausmachen, dann ist ein übereiltes Handeln vielleicht völlig fehl am Platz. Das war sehr schwierig, den einzelnen Mandanten zu vermitteln, dass ich selber nicht immer hundertprozentig weiß, was jetzt die richtige Entscheidung ist in diesem Moment.
Sicher ist, Frauen müssen in Zukunft bei Neuverträgen von Risiko- und Kapitallebensversicherungen, der Kfz-Versicherung und der Unfallversicherung mehr bezahlen. Noch härter trifft es die Männer. Für sie werden private Krankenversicherung, private Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit, Rürup und Pflegezusatzversicherung zum Teil deutlich teurer. Die Tatsache, dass Männer hier mehr bezahlen müssen, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es für Frauen auch viel günstiger wird.
Wenn mehr Frauen in einen Tarif kommen, kostet das mehr. Das planen die Unternehmen jetzt ein. Das führt auch dazu, dass die Entlastung für die Frauen geringer ist als die Mehrbelastung für die Männer. Insgesamt wird es für die Versicherten teurer.
Am Ende verdienen also die Versicherungen. John Patrick Moore rät seinen Kunden, den Markt weiter genau zu beobachten. Wer unsicher ist, ob die neuen Verträge auch sinnvoll sind, habe nach Abschluss bis zu 30 Tage lang Zeit, sie zu widerrufen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Dezember.
Eisige Luft im Nordosten, Feuchtmilde im Südwesten Deutschlands. Die Luftmassengrenze liegt diagonal über dem Land und vor allem dort gibt es heute Nacht und morgen Schnee und Regen, der teilweise gefrieren kann. Im Nordosten und Südwesten bleibt es heute Nacht meist trocken, dazwischen gebietsweise Regen, zum Teil auch Schnee oder gefrierender Regen. Diese Niederschläge gibt es auch am Tag vom Nordwesten bis nach Ostbayern, sonst meist trocken, vor allem im Nordosten und Süden hier und da Sonne. Ab dem Nachmittag breitet sich von Westen zum Teil kräftiger Regen aus. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden, gegen Abend auch im Westen frisch, an der Küste stark. Heute Nacht minus 8 Grad in der Uckermark bis plus 6 am Niederrhein. In der Südwesthälfte morgen bis plus 8, im Nordosten bis minus 5 Grad. Am Sonntag teilweise ergiebiger Regen, Richtung Nordosten auch gefrierender Regen oder Schnee mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Vielerorts windig, im Bergland stürmisch. An Heiligabend ruhiger, im Süden zum Teil freundlich und rekordverdächtig mild. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es unbeständig weiter.
Wir sind wieder für Sie da um 21.55 Uhr mit Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: nach dem Amoklauf, Waffenlobby fordert Bewaffnete an Schulen, und nach der Prophezeiung, die Zeitenwende im Reich der Maya. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.